Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache.
Hey, hier sind Gabriele
und Michael.
Wir präsentieren euch den neuesten Podcast im Kurier-Universum. Der heißt Schatzi, geht's noch? Und da reden wir ungezwungen über die großen Beziehungsfragen und das, was uns in der Liebe so bewegt.
Was denkst du? Wieso sagst du nichts? Liebst du mich noch? Und wer nimmt das Mistsackerl mit? Es geht um Vertrauen, um Eifersucht, um Loslassen und um Beziehungsarbeit.
Dabei sitzen wir bei uns daheim am Küchentisch, um für euch miteinander zu reden. Über Höhen, Tiefen und Glücksgefühle und wie man Liebe lebt. Und am Ende gibt's zu jedem Thema immer einen kritisch liebevollen Blick von Expertinnen.
Ihr findet unseren Podcast jeden zweiten Donnerstag ab 16 Uhr in allen großen Podcast-Apps und natürlich auch auf kurier.at/podcasts. Also abonniert uns bitte gleich, damit ihr dann auch wirklich keine Folge verpasst.
Die Inflation steigt und steigt. Gleichzeitig sind die Zinsen im Keller. Das Geld am Sparbuch wird also immer weniger wert. Im Gegenteil, erste Banken verlangen bereits Negativzinsen von ihren Kunden. Man zahlt also dafür, dass man sein Geld bei seiner Hausbank liegen hat. Viele wollen daher ihr Geld investieren, am besten in Betongold, also ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung. Denn da hat man was zum Angreifen und Anschauen und keinen abstrakten Aktienkurs. Doch die Preise für Immobilien sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Lohnt es sich also überhaupt noch, in eine Eigentumswohnung oder ein Haus zu investieren? Werden die Zinsen für einen Kredit länger so niedrig bleiben? Und wo liegen die Fallen beim Kauf eines Eigenheims? Fragen, die ich heute mit dem Wohnexperten Walter Hager vom Verein für Konsumenteninformation besprechen werde. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die Inflation ist zurück. Für fleißige Sparer ist diese Meldung eine Schocknachricht. Denn Inflation bedeutet, dass das Geld an Wert verliert. Das passiert, wenn die Preise von Gütern und Dienstleistungen ansteigen. Die Corona-Krise ist natürlich ein Mitverursacher dieser Entwicklung. Sowohl Geldpolitik als auch Fiskalpolitik sind unter dem Motto »Koste es, was es wolle« betrieben worden, um einen Ausweg aus der Pandemie zu finden. Geld- und Fiskalpolitik wirken aber immer mit einer gewissen Verzögerung. Deswegen steigen erst jetzt die Preise an. Derzeit ist der Anstieg der Inflation in Europa so stark wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Gottfried Haber, Vizegouverneur der österreichischen Nationalbank, beruhigt aber, die meisten Faktoren, die die Preise nach oben treiben, seien nur temporär. Also, keine Angst vor großer Inflation, das wäre derzeit nicht gerechtfertigt, hat er zuletzt im Kurier-Interview gesagt. Dennoch wollen viele Menschen ihr Geld nun anderswo anlegen, anstatt darauf zu warten, dass es am Sparbuch immer weniger wert wird. Eine Investition in ein eigenes Haus mit Garten oder eine schöne Stadtwohnung klingt da doch sinnvoll. Aber viele Leute übersehen dabei, dass der Traum vom Eigenheim heutzutage gar nicht mehr so leicht zu finanzieren ist. In Wien sind die Preise von Eigentumswohnungen massiv gestiegen. Ein kleines Beispiel. Eine Wohnung ohne Balkon mit etwa 70 Quadratmeter im vierten Bezirk hat vor 6 Jahren durchschnittlich 3.200 Euro pro Quadratmeter gekostet. Mittlerweile muss man mit mehr als 4.500 Euro pro Quadratmeter rechnen. Und die günstigste Wohnung im vierten Bezirk mit 78 Quadratmetern hat heute auf einem Immobilienportal 575.000 Euro gekostet. Im billigsten Wiener Gemeindebezirk in Simmering ist der Quadratmeterpreis in den letzten 6 Jahren von durchschnittlich 1.800 Euro auf rund 2.800 Euro angestiegen. Wer jetzt denkt, dann baut man doch besser ein Haus im Umland von Wien, das kommt billiger, der irrt. In Klosterneuburg haben sich die Grundstückspreise seit 2015 fast verdoppelt. Im Bezirk Mödling liegt der derzeitige Quadratmeterpreis im Schnitt bei fast 450 Euro. Mit Aufschließungskosten kostet da ein kleiner, nur 400 Quadratmeter großer Baugrund mehr als 200.000 Euro. Und auch wenn man noch weiter weg von Wien einen Grund kaufen will, kann es teuer werden. In Gänserndorf etwa ist der Preis pro Quadratmeter in 6 Jahren von 93 auf 195 Euro gestiegen. Dazu kommen noch die gestiegenen Baukosten. Ein schlüsselfertiges Wohnhaus unter 400.000 Euro ist nur noch ein Wunschtraum. Keine guten Zeiten also auch für die Häuselbauer. Lohnt es sich also überhaupt noch, in ein Eigenheim zu investieren? Dazu begrüße ich jetzt Walter Hager vom Verein für Konsumenteninformation. Herr Hager, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Sehr gerne, hallo.
Herr Hager, vielleicht nochmal vorweg, was sind denn die Gründe, warum die Immobilienpreise in den letzten Jahren so stark gestiegen sind?
Puh, ich glaube, der größte Preistreiber ist wahrscheinlich sogar das Zinsniveau, würde ich mal sagen. Also viele Investoren sind auf das sogenannte Betongold ausgewichen. Das treibt natürlich die Preise. Ja. Vor allem im Wohnungsmarkt ist es so, also wenn ich jetzt eine Wohnung kaufen will. Beim Häuselbau ist es vielleicht ein bisschen anders. Da würde ich aber auch fast immer die Zinsen vorschieben, weil der Grundstück- und Bodenpreis ist natürlich auch stark gestiegen. Und jetzt im Zuge von Corona vielleicht oder was auch immer, was da der Auslöser war, die Baustoffe, also alles, was man zum Bauen braucht, sind die Preise stark gestiegen. Also das sind wahrscheinlich die Preistreiber.
Mhm. Da wollte ich Sie gleich fragen, hat Corona das nochmal verstärkt? Vielleicht auch die Preise rund um die großen Städte, weil einfach die Leute verstärkt jetzt doch ein Haus im Grünen wollen, wo sie in den Garten gehen können?
Das dürfte angeblich so sein, wenn man Umfragen Glauben schenkt. Also die Leute wollen wirklich in den Speckgürteln wohnen. Dort war es eigentlich immer schon relativ teuer, aber jetzt merkt man einfach, dass je weiter vom Speckgürtel weg auch immer noch teurer wird. Ja. Also Lagen, die vor 10, 20 Jahren noch wirklich sehr, sehr günstig waren, sind jetzt auch kaum mehr erschwinglich, also für den Normalsterblichen.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das weiter? Sind wir da schon in einer Blase? Werden die Preise noch weiter steigen? Was ist denn Ihr Ausblick?
Also ich glaube nicht, dass wir jetzt schon in einer Blase sind, oder vielleicht nennen wir es Blase, aber ich glaube nicht, dass es jetzt abrupt dann irgendwann in den nächsten 2, 3, 5 Jahren viel günstiger wird, eine Wohnung zu kaufen oder sich ein Haus zu bauen. Also das mit den Baustoffen kann ich mir vorstellen, dass sich das wieder ein bisschen einrenkt in den nächsten Monaten und Jahren. Aber jetzt grundsätzlich, wenn sich da nicht großartig was ändert, jetzt auch auf politischer Seite, dann sehe ich jetzt da nicht wirklich ein Indiz dafür, dass es wieder billiger werden könnte. Also wenn man jetzt wirklich spekuliert darauf, dass ich mir erst in 5 Jahren eine Wohnung kaufe, also ich glaube, da ist man wahrscheinlich eher schlecht beraten. Also ich glaube eher, dass es in den nächsten Jahren noch ziemlich stark so weitergehen wird.
Das heißt, mit dem Kauf sollte man eigentlich nicht warten. Gleichzeitig ist ja jetzt die Inflation auch stark gestiegen. Das Geld wird also weniger wert am Sparbuch. Daher überlegen sich vielleicht noch mehr Leute, ins Eigentum zu investieren. Aber würden Sie das empfehlen, wenn man sagt, man muss jetzt irgendwas mit seinem Geld am Sparbuch machen?
Also investieren in ein Eigenheim ist immer eine gute Sache. Also das ist so die erste Säule der Pensionsvorsorge aus unserer Sicht, ist sich ein Eigenheim anzuschaffen, wenn das natürlich leistbar ist. Es wird immer schwieriger, es sich leisten zu können. Jetzt aus spekulativen Gründen für den Kleinanleger, für den Normalanleger, sehe ich jetzt die Immobilie nicht so im Vordergrund. Also da stecken schon viele Hürden drinnen. Also ich brauche die optimale Lage, um da einen guten Mietpreis zu erzielen. Ich brauche einen vernünftigen Mieter, den ich dann da drinnen habe. Also von dem würde ich einem Normalsterblichen, also einem Normalanleger, würde ich eher abraten, eine Vorsorgewohnung zu kaufen.
Aber wenn man investiert, sollte man eher in Stadtlagen investieren oder eher in das Haus im Grünen?
Also der Mietmarkt, den sehe ich schon eher in der Stadt. Also wenn ich jetzt wirklich eine Vorsorgewohnung mir zulegen möchte und wirklich auf Betongold spekulieren möchte, würde ich wahrscheinlich in der Stadt noch am besten aufgehoben sein. Also kleinere Wohnungen, kleinere Einheiten sind sicher leichter zu vermieten als ganze Häuser.
Jetzt gibt es Studien, dass die Einkommen in den letzten Jahren zwar gestiegen sind, aber unterproportional für Junge. Also Junge haben weniger Geld zur Verfügung. Wie sollen sich denn die junge Familien eigentlich jetzt noch Eigentum leisten? Ist das noch möglich?
Kommt natürlich ganz stark aufs Einkommen an, aber das, was Sie angesprochen haben, stimmt natürlich. Also die Immobilienpreise sind weitaus stärker gestiegen als die Einkommen. Also das gilt im Durchschnitt. Ja. Also es gibt ja eine relativ aktuelle Studie, die besagt, dass man für 70 Quadratmeter Wohnung ungefähr 10 Bruttojahresgehälter zur Finanzierung braucht. Also das ist schon ein wirklich großer Batz. Ne. Also natürlich, wenn ich mit jungen Jahren mir ein Eigenheim anschaffen will, tue ich mir wahrscheinlich noch ein bisschen leichter, weil ich auch längere Laufzeiten ermöglichen kann. Aber wenn ich das am Limit mache, ist das sicher nicht gut. Also auch im Vorfeld einfach muss ich wissen, dass ich viel Eigenkapital brauche, wenn ich was finanzieren will, weil sonst hat es eigentlich keinen Sinn.
Zu den konkreten Fragen, was dann der Kauf und so weiter betrifft, da kommen wir noch später dazu. Jetzt wollte ich Sie doch noch auch noch zu den Kreditzinsen eben fragen. Glauben Sie, dass diese niedrigen Kreditzinsen jetzt in den nächsten Jahren anhalten werden und sollte man sich hier absichern oder nicht?
Also kurz- oder mittelfristig sehe ich jetzt keinen großen Zinsanstieg. Ich würde mal sagen, die Faustregel ist eher so, wie schlechter die Bonität, also je mehr ich am Limit finanziere, desto besser ist es wahrscheinlich, wenn ich eine Fixzinsvereinbarung treffe. Also wenn ich mir fixe Zinsen sichere, zumindest über die nächsten 10, 15 Jahre, vielleicht auch 20 Jahre. Also es ist günstig wie noch nie. Ich kriege Fixzinssätze bei guter Bonität, muss man jetzt sagen. Also das ist ab dem geht's los. Von fix auf 15 Jahre von 1,125, 1,2, 1,3%. Also es ist sehr, sehr günstig. Natürlich muss man sehen, die variablen Zinsen, also wenn ich jetzt nicht absichere, dann bin ich im Bereich von 0,375 als beste Kondition. Also das, man sieht, also es ist wirklich also günstig wie nie. Ich glaube, im Durchschnitt sind wir irgendwo bei 2,2% Kreditzins momentan im Wohnbaubereich. Also von dem her spricht jetzt nichts gegen eine Finanzierung. Ja, absichern schadet nicht, aber ich habe natürlich auch während der Laufzeit noch Möglichkeiten, was zu verändern.
Und wenn wir uns die Lage eben anschauen für Eigenheime, ist es so, dass auch die Gegenden rund um die Stadt herum, also zum Beispiel jetzt, wenn wir Wien ansprechen, Wiener Neustadt, Laxenburg oder Burgersdorf, sind diese Lagen noch wert, dorthin zu ziehen, zu sagen, ja, ich ziehe aus der Stadt raus und pendle halt hinein, dafür ist es dort günstiger zu wohnen oder ist das eigentlich auch schon fast passé?
Man muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber ob es wirklich so viel günstiger ist, da rauszuziehen und reinzupendeln, das würde ich eher bezweifeln. Also die Lagen, die Sie jetzt angesprochen haben, sehe ich jetzt nicht wirklich, also im unterm Strich günstiger, als wenn ich mir in Wien eine Wohnung kaufe. Und wenn ich wirklich weniger investieren will oder investieren kann, werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter wegziehen müssen, dann wird das Reinpendeln noch mühsamer. Ja, wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden, aber ich sehe jetzt den großen finanziellen Unterschied eigentlich nicht.
Eines wollte ich Sie auch noch fragen, und zwar, wie denn Wien oder auch Innsbruck und alle größeren Städte in Österreich im internationalen Vergleich liegen. Hat ein wenig aufgeholt, aber ist Wien im internationalen Vergleich, was das Eigentum betrifft, immer noch günstig?
Es ist noch günstig, aber im negativen Sinne holt Wien auf. Da gibt es einen Vergleich mit Berlin, der da immer gezogen wird. Also da waren wir irgendwie vor 10 Jahren wirklich, glaube ich, hat es nur die Hälfte gekostet, in Wien zu leben. Jetzt gleicht sich das schon fast an. Also die Quadratmeterpreise hat natürlich auch damit zu tun, dass vielleicht der öffentliche Wohnbau oder der soziale Wohnbau nicht mehr ganz so floriert wie vor einigen Jahren. Ja, es die Tendenz geht eher dahin, dass es in Österreich teurer wird als anderswo.
Gut, dann gehen wir mal in Richtung, wir hätten eine Wunschimmobilie, aber bevor wir die jetzt auswählen, was würden Sie denn empfehlen? Sind derzeit zum Beispiel gebrauchte Wohnungen attraktiver als fixfertig neu hingestellte? Lassen sich das die Bauträger schön ordentlich abgelten? Oder ist das relativ gleich?
Was ich dazu sagen, bin ich jetzt kein Experte dafür, was das Bauen selbst betrifft. Ich glaube, das ist sehr, sehr objektabhängig. Man findet sicher gute bestehende Objekte, aber auch gute und günstige oder vom Preis-Leistungs-Verhältnis günstige neue Projekte. Also da kann ich jetzt wirklich wenig dazu sagen, was da jetzt besser ist. Also man muss, das gehört irgendwie zur Planung und zur Vorbereitung dazu, wenn ich mir jetzt was anschaffen will, das Objekt genau auszuwählen, also nicht das erstbeste Objekt vielleicht zu nehmen. Und vor allem ist es wichtig, ich muss vorher schon wissen, wie viel Immobilie kann ich mir eigentlich leisten.
Das wollte ich Sie gerade fragen, nämlich worauf sollte man sich einstellen, wenn man jetzt in ein eigenes Haus, in eine eigene Wohnung investiert? Kann man dann genauso leben wie davor oder hat man jedenfalls Einschränkungen, zum Beispiel, dass man beim Urlaub oder sonst irgendwo Abstriche einfach machen muss, weil man sagt, man möchte in Eigentum investieren?
Wie schon gesagt, die wichtigste Frage, die man im Vorfeld stellen muss oder das, was ich für mich ausrechnen muss oder für mich festlegen muss, wie viel Immobilie ist leistbar? Also da wird irgendwie rauskommen, was kann ich mir im Monat leisten, auf welche Laufzeit will ich das finanzieren. Und dann wird ein Kreditbetrag herauskommen.
Aber wie viel Prozent vom Gesamthaushaltseinkommen sollte der Kreditbetrag maximal sein?
Oh, das ist eine schwierige Faustregel. Also ich würde eher die andere Faustregel vorziehen. Bei normaler Bonität, also bei normalem Einkommen, muss ich zumindest 20%, eher 30% an Eigenkapital haben. um wirklich eine normale Finanzierung zustande zu bringen. Da geht es einerseits um die Bonität. Wenn ich weniger Eigenmittel habe, werde ich eine schlechte Bonität haben, werde ich wirklich schlechte Konditionen haben.
Also da wird die Zinsen höher, die man dann zahlt.
Genau, richtig. Weil wir höhere Zinsen zahlen müssen, also eine höhere Zinslast haben pro Monat. Also das macht sich dann auf die Gesamtkosten wirklich extrem viel aus. Also nur ein höherer Zinssatz um 0,1% macht auf 30 Jahre 30, 40, 50.000 Euro aus. Also muss man wissen, das ist wichtig, wie viel man dann leisten kann, also von meinem Haushaltseinkommen, das muss ich mir wirklich genau ausrechnen. Ich muss mich selber einschätzen oder auch mich selber beobachten, vielleicht einmal 3, 4, 5 Monate schauen, was gebe ich eigentlich aus im Monat, ich schreibe mir das auf was kann ich verzichten. Wenn ich da jetzt nicht viel finde, auf was ich verzichten kann und bin eh schon am Limit, dann wird es natürlich schwierig. Aber da muss ich für mich selber irgendwie eine Einschätzung finden, was ist da eigentlich leistbar und was will ich mir leisten und auf was kann ich verzichten. Natürlich werde ich jetzt auch irgendwo leben, es wird auch was kosten. Das muss ich da wieder abziehen, aber wirklich so eine Haushaltsrechnung, eine genaue Haushaltsrechnung zu machen über ein paar Monate, das ist sicher hilfreich.
Mhm. Stimmt die alte Rechnung noch, wo man sagt, wer Miete zahlen kann, kann sich auch ein Eigenheim leisten?
Oh, das sehe ich nicht wirklich so. Es ist natürlich wieder wie immer sehr individuell, aber man kann jetzt Miete nicht mit Kreditfinanzierung vergleichen. Es kommt darauf an, in welcher Mietwohnung ich bin, was ich dann für Immobilien mir zulegen will. Und unterm Strich ist es für viele Mieter wahrscheinlich gar nicht leistbar, sich eine adäquate Wohnung zu kaufen oder eine größere Wohnung oder sich zu verändern oder vielleicht aufs Land zu ziehen und dort ein Haus zu kaufen. Also so allgemein würde ich das jedenfalls nicht sagen.
Sie haben das Eigenkapital ja schon angesprochen, also 20-30%. Dennoch muss man auch immer aufpassen, glaube ich, es gibt bei einem Haus- oder Wohnungskauf ja immer auch Nebenkosten. Wie viel Prozent machen denn die aus?
Also mindestens 10%, ich würde eher mit 15% rechnen. Da kommt einfach unglaublich viel dazu, von Steuern, von Abgaben, von den Makler muss ich zahlen, den Notar muss ich zahlen. Also da muss man zumindest mit 10% rechnen, würde es eher mit 12-15% ansetzen.
Mhm. Wo liegen denn überhaupt beim Wohnungs- und beim Hauskauf die Gefahren oder die Stolperfallen, die man vielleicht so am Anfang nicht so sieht und wo man dann erst vielleicht ein paar Wochen oder Monate später, wenn man das schon da investiert hat, wenn man dann draufkommt?
Also der größte Fehler, und das merken wir immer wieder auch in unserer Beratung, ist Schnellschussaktionen, nenne ich immer. Also ich verliebe mich in irgendein Objekt, möchte das unbedingt haben und brauche Finanzierung, gehe zu meiner Hausbank und unterschreibe den Kreditvertrag. Also da gibt es meistens große Überraschung, ein großes Erwachen, weil ich natürlich bei meinem erstbesten Ansprechpartner sicher nicht die günstigste Kondition bekomme. Ja. Also wirklich, der Zeitfaktor ist da wirklich entscheidend. Gute Vorbereitung, ein Objekt auswählen, ist eigentlich immer das, was für mich das Wichtigste ist. Da muss ich mir wirklich Zeit lassen. Ja. Und wenn einmal Druck aufgebaut wird von Maklerseite oder von Eigentümerseite, dann vielleicht die Finger davon lassen, auch wenn es doch so ein super Objekt ist. Aber da in eine schnelle Finanzierung sich reintreiben zu lassen, das macht überhaupt keinen Sinn und kostet unterm Strich unglaublich viel Geld.
Wie schaut's denn mit Betriebskosten aus? Die sind nämlich von Objekt zu Objekt oft sehr unterschiedlich.
Richtig, ja. Also kommt natürlich wieder darauf an, wie wir vorher schon gesprochen haben, ist es ein neues Objekt oder ein altes? Also beim alten wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Kommt wieder auf die Größe drauf an, was leiste ich mir, also was kann ich mir leisten? Also da würde ich mir schon auch im Vorfeld hier also ganz genaue Gedanken machen und das muss man einfach auch zur monatlichen Belastung dazu rechnen. Ja. Das vergisst man dann oft, das gibt ja auch in diesen Vergleichen, wenn wir vorher gesprochen haben von Miete und Eigentum, oft werden, wenn man das vergleicht und wenn da Rechnungen angestellt werden, vernachlässigt man da die Betriebskosten oder vielleicht eben auch Kosten für Sanierungen etc. Also das muss man immer mitbedenken. Ja.
Genau, Sie haben schon angesprochen, das wollte ich Sie auch fragen, die Sanierungen, denn eine Wohnung, wenn man sie dann im Eigentum hat, wenn dann irgendetwas kaputt ist, kann man nicht bei den Vermieter ja anrufen, sondern man muss ja selber dann Handwerker rufen, die etwas reparieren, sei es die Heizung, sei es Wasser, sei es das Dach. Wie viel sollte man sich da Polster zurücklegen, dass man da auf der sicheren Seite ist?
Ein Prozentsatz würde ich da jetzt gar nicht nennen. Also das ist ein wirklich großes Problem bei diesen Finanzierungen, vor allem bei Leuten, die wirklich am Limit finanzieren. Ja. Also wer da an seine Grenzen geht, der kann ja keine Rücklagen mehr bilden, wenn ich mein ganzes Geld für die Kreditrate ausgebe und fürs Leben. Und mir bleibt am Ende nichts übrig. Dann habe ich natürlich keinen Polster, der natürlich ein paar tausend Euro sein soll, zumindest. Ja. Weil ich es einfach brauche für Sanierungen oder Neuanschaffung. Oder es kann ja auch irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Ja. ja, das, der Quintessenz daraus ist oft, dass ich einen weiteren Kredit brauche oder den Kredit aufstocken muss. Die Laufzeit dehnt sich aus und die Gesamtkosten dehnen sich dadurch aus. Also das ist ein bisschen eine Falle, in die man nicht tappen sollte.
Mhm. Bekommt eigentlich jeder einen Kredit bei der Bank, wenn er plant, ein Haus zu bauen oder eine Eigentumswohnung? Weil da gibt es eben einen Gegenwert, der ja dann in Form der Wohnung da ist. Das heißt, die Bank könnte relativ einfach einen Kredit vergeben. Oder ist das mittlerweile schwieriger geworden?
Also aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, also was die Erfahrungen zeigen und auch unsere, die Konsumenten uns berichten, aber auch die Banken. Also das ist um einiges restriktiver geworden als noch vor 10, 20 Jahren. Also ich erinnere an die Geschichte mit den Fremdwährungskrediten. Also da ist mir vorgekommen, es bekommt wirklich jeder einen Kredit. Man hat quasi nicht einmal ein Einkommen gebraucht, um einen Kredit zu bekommen. Vielleicht war es nicht ganz so, wie mein Eindruck war, aber das ist heute sicher nicht mehr so. Also man schaut schon wirklich viel, viel genauer hin. Es ist nicht unbedingt das ganz große Geschäft für die Bank, wenn der Kredit nicht mehr bedient werden kann und die Immobilie wieder auf den Markt kommen muss. Also das ist jetzt nicht das große Geschäft, wie man vielleicht glauben möchte. Also Kreditausfälle kosten auch der Bank etwas. Also der Eindruck täuscht sicher nicht, wenn man sagt, das ist einiges restriktiver geworden.
Mhm. Aber was passiert denn eigentlich, wenn ich den Kredit nicht mehr zahlen kann? Wie schnell ist man dann sozusagen in der Bredouille?
Es ist einzelfallabhängig und natürlich auch, wie reagiert die Bank, welche Chancen gibt es immer noch, aber wenn ich wirklich nicht mehr raussehe, wenn keine Chance mehr besteht, diesen Kredit jemals zurückzubezahlen, dann werde ich wahrscheinlich im Gescheitsten selbst die Reißleine ziehen und vielleicht versuchen, selbst noch die Immobilie zu verkaufen. Das ist immer noch besser, als dann, wenn diese versteigert wird oder ich in einen Privatkonkurs getrieben werde. Also da muss man schon ehrlich zu sich selbst sein, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dass man so schnell wie möglich selbst die Reißleine zieht.
Jetzt haben wir all das gehört, jetzt am Ende die Frage, ist vielleicht nicht doch das Mieten dann billiger und einfacher und unkomplizierter und mit weniger Risiko verbunden?
Also letzteres jedenfalls, also weniger Risiko sehe ich bei der Miete jedenfalls. Ob es billiger ist, haben wir, glaube ich, besprochen. Also das ist sehr, sehr einzelfallabhängig. Meistens ist es so, dass ich aus der Mietwohnung raus will, weil ich mich verbessern will, weil ich was anderes haben will, weil ich mehr haben will, weil ich einen Garten haben will. Da ist eben die große Frage, kann ich es mir leisten und wie viel davon kann ich es mir leisten? Grundsätzlich, wie am Anfang gesagt, also die erste Säule seiner Vorsorge, seiner Daseinsvorsorge, seiner Pensionsvorsorge sollte, wenn möglich, eine Immobilie sein, weil wenn ich im höheren Alter in meiner eigenen Immobilien wohnen kann, ist es natürlich finanziell höchstwahrscheinlich besser, wie wenn ich dann immer noch in einem alten Mietvertrag drin hänge.
Denn dann ist der Kredit ja schon abgezahlt und man hat nur noch die Betriebskosten. Herr Hager, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Ja, und auch Investitionen in Immobilienkonzerne sind nicht frei von Risiko. Das sehen wir gerade in China. Dort hat der Immobilienriese Evergrande Schulden von umgerechnet mehr als 300 Milliarden US-Dollar angehäuft und steht vor dem Bankrott. Seit Jahresbeginn ist der Aktienwert des Konzerns um 3/4 gefallen. Die Unternehmensanleihen werden teils nur noch mit einem Drittel des Nennwerts gehandelt. Investoren sorgen sich um die Zukunft des Konzerns und Experten fürchten bereits mögliche Auswirkungen auf das Bankensystem und den Immobilienmarkt in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Aber auch die kleinen Sparer hängen mitten mit drin, denn sie haben über Kredite Wohnungen finanziert, die bis heute nie gebaut wurden. Nach einem Protest von wütenden Investoren in der Konzernzentrale in der südchinesischen Metropole Shenzhen hat ein Sprecher des Unternehmens versichert, dass die Berichte im Internet über einen Bankrott nicht wahr seien. Er hat aber gegenwärtig beispiellose Schwierigkeiten eingeräumt. Das klingt nicht gerade vertrauenserweckend. Wir bleiben dran. Das war's für heute von mir, einen schönen Abend noch. Um Ton und Schnitt hat sich heute wieder Dominik Kanzian gekümmert. Mitarbeit heute von Laura Franz. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Morgen meldet sich wieder meine Kollegin Caroline Bartosch. Bis dahin, alles Gute, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.